Ja, also Regensburg, muss ich sagen, da komme ich fast nicht weg, auch nach 14 Jahren jetzt, Erzhausen, fast schon. Ich bin da nicht geboren, aber ich habe da meine Frau kennengelernt, ich habe dort studiert, ich habe dort meinen Beruf gefunden, ich habe dort meine Gemeinde gefunden, an der ich heute noch hänge. Ist komisch, aber es ist so. Das ist quasi meine erste Liebe, also die Gemeinde von den Gemeinden, in der bin ich getauft worden und alles, und das prägt. Ich habe dort meine Berufung gefunden und von dort bin ich dann irgendwann nach Berühr gekommen, nachdem ich als Kandidat fertig war und gesungen habe von Erzhausen bis Würzburg runter, Lobpreislieder und gesagt hat, Herr, danke für alles, nie mehr Berühr. Also nie mehr Erzhausen. Das war mit diesem Gedanken, nie mehr Erzhausen, bin ich wieder nach Bayern zurück. Und es hat halt nicht so lange gedauert, na gut, 93 bis 2000, 7 Jahre später, jetzt bin ich schon länger fast hier. Okay, ich möchte auch, dass es, wenn der Herr zieht, dann du darfst nie sagen nie. Ja, das meistens in meinem Leben war immer das, wo ich sagte nie, das war's dann, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich werde nie mehr Latein machen. Ich hatte Leistungskurs in der Schule und wir haben gefeiert nach dem Abitur, nie mehr Latein, den ganzen Nacht durch. Da war ich noch nicht so ganz gläubig. Und dann habe ich Latein studiert. Aber jetzt zum Thema, ich habe so auf dem Herzen ein Wort, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich wollte ich eins bringen, so bodenständig und irgendwie, man muss sich ja irgendwie, wenn ich noch nie da war, ja, ein Wort, das sich schon bewährt hat gewissermaßen. Das ist erst entstanden im Lauf der Wochen. Letzte Woche war ich in einem Seminar in Stuttgart und habe 6 Stunden, so 4 Einheiten über die Schöpfung, der Mensch in der Schöpfungslehre, in der Urgeschichte gesprochen. Und während ich das gelehrt habe, beim Vorbereiten und beim sogar auf der Kanzel beim Sprechen, kamen mir die Gedanken für diese Predigt. Und ich dachte, das hat mich so beschäftigt. Und ich habe es dann eigentlich überschrieben, ein Stück Himmel auf Erden. Und der Unterschied zum Himmel ist hier auf Erden, wir sind zeitlich begrenzt. Jetzt kann ich das nicht alles so weit ausführen und so. Und von mir, ihr fragt einfach dem Dominik oder Dennis oder wer immer hier ist, der mich kennt, den David oder meine Frau danach. Ich bleibe jetzt nochmal bei Regensburg. 82 kam ich in die Gemeinde, bin getauft worden und so in der Zeit muss es wohl gewesen sein, so vor 30 Jahren, stimmt das? 30 Jahren? In Mathe hatte ich eine 5, aber in Latein hatte ich eine 1. Hat sich auch nicht geändert. Aber ich glaube, es waren 30 Jahre. Da fuhr in Nürnberg ein Auto. Ich war öfters in Nürnberg, Hasenburg, John McFarlane, die ersten Lobpreisgottesdienste. Das hat mich so geprägt, so charismatische Anbetungsgottesdienste. Das war so stark für mich. Und da fuhren Autos rum in der Stadt mit einem Aufkleber hinten drauf. Da stand dann drauf, Freie Christengemeinde, Singerstraße, oder vielleicht war es auch Langwasser, ich weiß nicht mehr, eine der Nürnberger Gemeinden, ich meine, es war Singerstraße, damals 30 Jahre her. Freie Christengemeinde, Singerstraße mit Adresse und dann ganz fett danach ein Stück Himmel auf Erden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, ich war ja auch in meiner Gemeinde, ich habe die geliebt, das Wir-Gefühl war sehr stark und ich fand es fast schon frech, diesen Anspruch. Ich dachte, das geht eigentlich nicht, die Franken. Also das kann ja nicht sein, dass ihre Gemeinde, kann man das überhaupt, ist das realistisch? Freie Christenbern oder Gemeinde XXY, ein Stück Himmel auf Erden. Was ist das für ein Werbespruch? Ist das nicht ein zu hoher Anspruch? Ein bisschen hat es mich herausgefordert und ein bisschen damals. Und jetzt habe ich es ja Jahrzehnte vergessen und jetzt kam mir der Gedanke wieder, schon vor einigen Monaten auch, ein Stück Himmel auf Erden, geht das überhaupt? Und ist das gute Musik? Ist es tolles Innendesign? Das Dekor, Innendekor. Mein Haus, meine Gemeinde, so vernachlässigt wäre wie eure, da wäre ich so brachläge, wie es in Haggai heißt, da wäre ich glücklich. Dann wäre das für uns, das wäre genial, weil das ist hier alles so wunderschön. Aber ist es das? Oder starke, motivierende Predigten, die ihr dann ab nächste Woche wieder hört? Also, ist das, was Stück Himmel auf Erden ausmacht? Und ich spreche jetzt gar nicht davon, dass Gemeinde missionarisch unterwegs sein muss. Das ist unser Auftrag. Das ist klar, Menschen zu retten, Menschen zu Jesus zu führen, ist eigentlich der Kernauftrag, denke ich. Das ist selbstverständlich. Ich spreche auch gar nicht davon, dass wir uns den Himmel auf Erden basteln durch Äußerlichkeiten, durch Organisation, durch Wohlfühlatmosphäre. Also das ist auch nicht gemeint, dass Menschen sich wohlfühlen, weil durch Qualität, durch Zusammenkünfte, durch Gebäude, durch Geld, das man investiert, ich glaube, da hat uns die Welt auch viel voraus. Es gibt Freizeitparks und es gibt so Resorts, es gibt so Orte, wo man einfach hinfährt und Wellnesshotels. Das können die wenigsten hier auf Erden als Gemeinde eigentlich bieten, was die Welt schon bietet. Das kann eigentlich auch nicht der Himmel auf Erden sein, auch nicht die Liturgie oder die starke Musik oder wie auch immer. Und so hängt mir dieser Aufkleber auf dem Auto immer noch nach. Die Gemeinde so und so, meine Gemeinde, setze ich mal ein Stück Himmel auf Erden. Was wäre das? Und wir haben heute von unserem Bruder, ging das so in die Richtung, da dachte ich, das ist es eigentlich, aber ich wollte es nur nicht verraten, aber er hat schon verraten. Es geht nicht um die Perfektion, dass wir sagen, wir müssen, das ist gar nicht so schlecht, vielleicht wir müssen besser werden, wenn wir irgendwo schlecht sind, ist ja auch nicht falsch, aber es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass Gott durch uns das tun kann, was er möchte. Und ich dachte, das ist eigentlich damit gemeint. Wenn der Himmel irgendwo auf dieser Erde sein soll, dann kann es nicht im Gebäude liegen, dann heißt es, dass der Himmel hier ist. Der Herr des Himmels, wenn der hier ist, ist hier der Himmel auf Erden. Also wo Gott ist, weil wenn er kommt, ist der Himmel auf Erden hier. Das heißt, wo Gott und Mensch sich begegnen, hier, da ist der Himmel auf Erden. Und davon, jetzt ist ja, das ist noch länger her, da müsst ihr jetzt nachrechnen, am 28. August 63 Martin Luther King, I have a dream, wo manche sagen, eine der berühmtesten oder der wichtigsten Reden des 20. Jahrhunderts. Und jeder kennt diesen Refrain, I have a dream. Und er träumte von Gleichheit und Versöhnung und die Gegner antworteten mit Gewalt. Und dieser Traum ist aber immer noch da. Und das ist doch ein Traum, dass wir sagen, Gemeinde, weil ich schaue sehr stark, das war ein gutes Wort für mich auch, ich schaue sehr stark, dass alles schön ist. Und mir gefällt's hier, ich find's hier schön. Optisch, also äußerlich auch so. Aber es ist eigentlich ein Traum, es muss Gott wirken. Also wenn Gott spricht, dann ist der Himmel hier. Nicht, wenn das Gebäude schön ist oder so. Ihr habt jetzt verstanden, was ich meine damit. Und es gibt einen anderen, es gibt einen Propheten, der hat auch so einen Traum, eine Vision, eine Prophetie gesagt. Das ist auch nicht mein Predigttext. Um 600 in einer absoluten Katastrophe und er war sehr niedergeschlagen und er fragt Gott immer, wie lange noch und warum, Herr. Diese Warum-Frage ist ganz stark. Damit fängt sein Buch eigentlich an, der Habakuk heißt er. Und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 20, nach viel Gebet, er bleibt im Gebet, er wacht, er ringt durch, er weint durch. Dann heißt es plötzlich, der Herr aber wohnt in dem heiligen Tempel. Der Herr aber wohnt in dem Tempel seiner Heiligkeit. Und dann dachte ich, okay, ob Hütte, Palast, ob Tempel, es ist nur Gottes Heiligkeit, die jedem Ort den Glanz verleiht. Wenn Gott da ist, dann ist der Himmel auf Erden. Bei Habakuk war das Kennzeichen Gottes. Was war das Kennzeichen des Hauses? Gottes Heiligkeit. Und jetzt ist das Unglaubliche eigentlich, dass Paulus etwas sagt, der Tempel Gottes, ihr wisst, ihr kennt die Bibel ja besser als ich, 1. Korinther 3, 17, 16, 17, dass Paulus sagt, da gibt es einen Tempel hier auf Erden, da gibt es einen Tempel, in dem Gott wohnt. Und er sagt, da wisst ihr das denn nicht, dass ihr dieser Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Da hat man wieder beides, Gottes Tempel, Tempel, Gott und Heiligkeit. Im Habakuk war das jetzt, hier ist es in 1. Korinther 3. Und ich glaube, das ist Gottes Weg. Also Gott möchte durch uns wirken. Er möchte wirklich das tun, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir müssen hören und lernen, was er von uns möchte. Und jetzt kam ich auf das Seminar wieder zurück. Letzte Woche habe ich also so gesprochen, wie Gott den Menschen schuf, wie er ihn bildete, wie er ihn formte im Paradies, in das Paradies setzte, in den Garten setzte, davor, wie er die Welt schuf, das Universum. Und dann kam mir plötzlich, das war eigentlich von Anfang an Gottes Idee. Also, dass er hier mit den Menschen Gemeinschaft hat. Von Anfang an. Und ich möchte jetzt mal heute, und das ist jetzt das Komplizierte, weil das ist jetzt für mich auch neu, das beschäftigt mich sehr stark. Gehen wir mal zurück an den Anfang, nicht nur der Pfingstbewegung oder der Gemeinde sogar in Jerusalem vor 2000 Jahren, in die ersten Momente zwischen Gott und Mensch. Eigentlich im ersten Vers der Bibel. Und das kann ich jetzt, wir haben jetzt keine 6 Stunden Seminarzeit, aber der erste Vers der Bibel ist klar, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat alles geschaffen und vor ihm und neben ihm gab es nichts anderes. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der, der ewig war, der außerhalb der Zeit ist. Mit ihm, mit der Schöpfung schuf er die Zeit. Am Anfang schuf er das Himmel und Erde und dann den Menschen. stopp mal, drehen wir die Zeit noch weiter zurück. Im Alten Testament geht es schon gar nicht mehr, kaum. Aber im Neuen Testament, interessanterweise, können wir noch weiter zurückgehen als bis Genesis 1, Vers 1, nämlich in eine Zeit vor der Schöpfung. Und da ist etwas ganz Interessantes, was Gott hier uns sagt, was Jesus uns sagt. Johannes 17, 5, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geschaffen war. Also Jesus, wir haben einen Einblick ein bisschen in den Gebet. Jesus hatte Herrlichkeit bei Gott. Es gab, bevor alles da war, bevor du da warst, ich da war, war Gott schon in der Dreieinigkeit. Das ist für mich das Geniale an dieser Lehre oder an dieser Auffassung, dass Gott ein dreieiner Gott ist. Er braucht uns nicht. Jesus hatte Herrlichkeit und Gott hatte Gemeinschaft, Vater, Sohn und Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit, außerhalb der Zeit. Er war perfekt. Sonst wäre er nicht perfekt gewesen. Gott, und das kam mir da, dieser Gedanke, Gott hat uns geschaffen, nicht weil er ein Gegenüber brauchte, weil er sagt, ich bin zwar allmächtig, aber irgendwie doch ein bisschen einsam, muss ich zugeben. Also mache ich jetzt was mir gegenüber. Das habe ich früher so gedacht, aber Gott war nie einsam. Und er hat auch den Menschen so geschaffen, dass der Mensch eigentlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist das Abbild Gottes. Also das hat Gott uns auch ins Herz gelegt. Gott war nie einsam. Deswegen, das ist also das eine Wort in Johannes 17, 5. Und dann kommt noch etwas, er hat nicht angefangen, den Himmel zu schaffen, dann die Erde, dann Pflanzen, Wasser, Tiere, und dann denkt, irgendwas fehlt noch. Also so der Reihe nach. Erst kam der Himmel als Gedanke, sondern als erster Gedanke war der Mensch. Und dann hat er gesagt, und für den Menschen mache ich alles andere. Auch das war bei mir neu ein bisschen. Ich habe das immer mehr so der Reihe nach gelesen. Gott schuf einfach alles, ja, und der Mensch kam halt irgendwann auch. Und das ist nicht schlecht, aber jetzt ist er halt da. Aber mit Menschen hat er was Besonderes vor. Ich glaube, jetzt ist es umgekehrt. Gott wollte von Anfang an den Menschen aus Liebe, nicht weil er ihn braucht als Gegenüber, sondern er möchte, dass der Mensch ein Gegenüber findet. Er möchte mit dem Mensch kommunizieren. Das hat man heute auch schon gehört. Ich kann das jetzt in Worten gar nicht wiedergeben. Das hat mich sehr bewegt. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihn unbedingt wollte. Und dafür hat er alles andere gemacht. Das heißt, was es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und es werde Licht. Das ist alles für den Menschen, damit er leben kann, damit er Lebensraum hat, in den Gott ihn hineinstellt. Und das hören wir dann gleich noch. Und der Epheser 1,3, das ist das zweite Wort, das uns vor die Schöpfung führt. Da geht es aber jetzt nicht um die innertrinitarische Herrlichkeit und die Gemeinschaft Gottes. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Da ist schon wieder dieses Wort, ein Stück Himmel auf Erden. Durch unsere Gemeinschaft in Christus ist Erde und Himmel verbunden. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes in Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, seine Kinder zu werden, durch Jesus Christus und nach dem Wohlgefallen seines Willens zu ihm zu gelangen. Gott hat uns aus Liebe geschaffen, und zwar bevor er die Welt geschaffen hat, du warst der erste Gedanke Gottes. Aber nicht eben, weil er es braucht, weil er sagt, es ist einsam im Universum, ich mache mir jetzt irgendwas. Dann hätte Gott sich verändert. Gott war immer perfekt. Sondern der Gedanke ist für mich mehr, Gott schuf den Menschen, du bist der erste Gedanke aus Liebe. Und immer wieder haben wir dieses Vorerschaffung der Welt aus Liebe, und es ist der Wohlgefallen seines Willens, zu ihm zu gelangen. Also das ist ja eigentlich übertrieben. Entweder ist Wohlgefallen, ich will es, oder beides zusammen zeigt, wie sehr Gott will, dass Menschen zu ihm gelangen. Und das sagt Paulus übrigens auch in der Areopagrede. Der hat aus einem Menschen alle geschaffen, dass sie ihn Tasten suchen und Tasten finden mögen. Das liegt in jedem Menschen, dann irgendwie wieder diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, die Gott eigentlich vorhat. Und dann sagt eben Gott, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Das ist so einer der Höhepunkte der Geschichte im Kapitel 1 der Bibel. Unser Abbild, uns ähnlich, in unserem Bild. Gott schuf uns aus Liebe, er wollte Beziehung, aber nicht, okay, und sagt, und lasst uns machen vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor deine Eltern sich kannten, das wisst ihr dann, das kann man auch folgern, warst du bereits ein wunderbarer Gedanke Gottes. Und es geht nicht um Leistung. Der Mensch, das kam dann später, wir haben das heute von der Ruhe, in die wir einkehren sollen, im Hebräer und in dem Wort am Anfang, in dem Grußwort gehört. Gott hat den Menschen am sechsten Tag geschaffen, Abschluss des Schöpfungswerkes. Das nächste, was jetzt da war, war der Schabbat, war der Ruhetag. Also das erste, was der Mensch erlebt nach der neuen Schöpfung mit Gott, ist Gemeinschaft. Der erste Tag des Menschen ist ein Ruhetag. Also und darauf bezieht sich der Hebräerbrief. Seid eifrig oder befleißigt euch, in seine Ruhe einzugehen. Das ist eigentlich das Ziel. Und diese Ruhe ist nicht Untätigkeit. Arbeit gehört mit zum Paradies in Genesis 2. Aber es ist Gemeinschaft in Ewigkeit mit Gott. Das ist etwas, das ist eigentlich der Gedanke Gottes. Und das ist das. Ein Stück Himmel auf Erden ist das, dass wir Menschen dort wieder hinführen oder dass wir es selbst auch erleben. Und das hat mich sehr beschäftigt, sehr bewegt, der Gedanke. Gott will Zeit mit mir verbringen. Eigentlich sogar nicht nur Zeit, sondern Zeitlosigkeit, Ewigkeit, das ist ein wunderbarer Gedanke. Meine Tage waren schon gebildet und da steht dasselbe Schöpfungswort wie in Genesis 2, also es heißt, und Gott bildete den Menschen. Und da sagt der Psalmist, Psalm 139, 16, meine Tage, alles, mein ganzes Leben war schon geformt und geschaffen, bevor überhaupt der erste da war, dieser Tage. Bevor es eine Schöpfung gab, bei Gott war ich schon ein Gedanke. Also du bist keine Notlösung und keine Entwicklungsleiter von irgendeinem Tier weiterentwickelt, dann ist halt irgendwann zufällig bist du entstanden, sondern du bist der erste Gedanke Gottes. Und es prägt uns ja, wie wir darüber denken, wo wir herkommen. Wieder, als noch keiner vor ihnen da war, sagt der Psalmist, das hast doch wieder vor Grundlegung der Welt. Die Welt, das ist eigentlich ein großer Gedanke, vielleicht ist er zu groß oder schon fast ketzerisch, die ist um uns, um deinetwillen da. Gott schuf die Welt, um den Menschen dort hineinzusetzen. Das ist der einzige, von dem es heißt, nach seinem Bilde. Als ich ein Kind war, und ich war nicht immer brav, habe ich mal, da gab es so Kugellampen oben, im ersten Stock irgendwo, weiß ich, und es gab so eine Dachleiter, wie nennt man das, so eine Tür, so eine Boden, die man also mit so einer Stange aufmacht. Und ich habe die immer aufgemacht, und da war ich vielleicht sechs, ich war klein, aber ich habe gern mit dieser Stange da rumgemacht und daneben war so eine Kugellampe und ich bin da immer, die war fast zu groß für mich und ich habe immer an der Lampe vorbeigeschrammt und habe meine Mutter gesagt, jetzt noch, ich sag's dir noch einmal, nimm die Stange weg, eines Tages machst du die Lampe noch kaputt. Und den Satz hat sie noch gar nicht beendet, dann hat schon gescheppert. Und dann kam etwas Interessantes. Also ich hätte vielleicht anders reagiert. Vielleicht war sie auch einfach nur verzweifelt, ich weiß es nicht. Hat sie mich angeschaut, sagt, weißt du und deine Schwester, ihr seid nicht zufällig hier. Ihr seid nicht da, weil es passiert ist. Ihr seid nicht hier, weil wir nicht aufgepasst hätten. Das habe ich alles nicht verstanden, was sie damit meint. Ihr seid Wunschkinder. Hat sie gesagt, du bist da, weil wir dich wollten. Und das klang irgendwie gut. Das klang total gut. Also ich habe es gar nicht kapiert. Ich dachte, was meint sie denn jetzt damit? Und es war auch nicht die letzte Lampe. Aber dieses Wort, ohne dass ich es verstanden habe, hat mich total gestärkt. Ich fand es damals schon gut. Heute wird man, früher sagte man mal cool, ich weiß nicht, was man heute sagt. Inzwischen, ich fand es ermutigend. Ich habe mich darüber gefreut. Du bist ein Wunschkind, du bist hier nicht aus Zufall, sondern wir wollten dich, wir wollten euch haben. Und ich glaube, so ist es mit Gott und uns auch. Ich begreife vieles nicht, ich verstehe ihn nicht, natürlich. Und manches in seinem Wort merke ich, je länger man forscht, desto komplizierter scheint es und viele Fragen gibt es. Gottes Wort ist eben nicht menschlich und du kannst es nicht ausloten. Und ich verstehe nicht genau, was es vielleicht heißt, sein Bild zu sein oder sein Wunschkind, aber es ermutigt, es gibt Hoffnung und es prägt total, wie deine Beziehungen zu den Eltern sind, so auch wie du über Gott denkst. Wenn du das denkst, Gott wollte mich haben, egal wie es mir hier in dieser Welt geht, und das ist ja oft die Spannung. Wenn ich sage, Gemeinde Gottes, ein Stück Himmel auf Erden, und dann habe ich Krisen und Probleme und vielleicht sogar Spaltungen und sage, wie passt das zusammen? Und doch, dann geht es irgendwo an diesem Grundgedanken Gottes vorbei. Und trotzdem bleibt es immer noch da. Das ist immer noch die Wahrheit. Gott wollte dich. und es gibt Hoffnung. Ich habe zwei Freunde, das jetzt nur ganz kurz aus Zeitgründen, ohne Inhalt jetzt, aber die sind geprägt von der Beziehung zu ihren Vätern. Der eine so sehr, dass er heute mit 50 Jahren, was 40 Jahre oder 30 zurückliegt, eigentlich fast ein Sozialfall ist, also er psychisch irgendwie im Leben nie Tritt gefasst hat. Ja. Und er hat nur einmal kurz angedeutet, wie schrecklich das war. Also sein Vater, da war nicht einmal ein Hauch von Liebe oder und anderer Freund, der ist ähnlich ein bisschen, der mir gesagt hat, als mein Vater starb, habe ich mich gefreut. Das sind Hammeraussagen. Das prägt aber dann jetzt, das sind Sätze, die habe ich vor eben damals gehört. Das war so die ersten Freunde eigentlich von mir aus der Anfangszeit 80, 82. Das prägt heute noch ihr Leben. Und anders zu denken, zu wissen, du bist ein Wunschkind Gottes und du kannst das, was deine Eltern gemacht haben, nicht mehr zurückdrehen. Das kannst du nicht ändern. Aber die Wahrheit steht drüber. Bevor die Eltern sich jemals gekannt haben, hat Gott dich schon gekannt. Deine Tage waren schon fertig. Und Jesus ist gekommen, um's gut zu machen. Die Werke des Teufels zu zerstören. Also das prägt uns. Du bist ein Wunschkind Gottes. Wir sind immer noch bei diesem Thema, auch wenn es jetzt nicht so ausschaut, ein Stück Himmel auf Erden. Lasst uns Menschen machen. Mit dem Satz habe ich mich auch mal lange befasst. Das ist ja sonst immer, Gott sprach es werde, Gott sprach es soll sein, Gott sprach es werden Lichter. Und jetzt dieser Satz, das kennt ihr natürlich auch, heißt nicht mehr, lasst uns es werde, sondern lasst uns plötzlich in der Mehrzahl, Gott spricht quasi zu sich, in der Mehrzahl, sieht ja auch jeder Leser. Bis jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Gott spricht und es geschieht. Erde, Wasser, Himmel, Tiere, alles reagiert und steht da. Und es soll gewimmeln und so weiter. Und jetzt ist das ist im Innehalten. Also quasi, das andere war nur die Vorbedingung. Ich habe das vorbereitet, das soll sein, das braucht man, was braucht man noch? Und dann lädst du quasi deinen Gast ein. Jetzt lass uns den Gast einladen. Oder jetzt lass uns die Braut holen. Oder jetzt, also jetzt, das ist der besondere Moment in Genesis 1, 26. Jetzt möchte ich den Menschen. Jetzt kommt der Mensch. Und das ist so, weißt, jetzt lass uns doch jetzt den Menschen machen. Jetzt ist alles fertig für ihn. Jetzt ist alles bereit. Das ist, man sagt, es gibt nicht diesen Mehrheitsplural im Hebräischen. Also wir Majestät, wir wollen jetzt. Sondern das ist ein Plural der Entschlossenheit. Jetzt möchte ich das machen. Wir wollen das jetzt tun. Das gibt es. Oder auch, dass Gott in der Trinität zu sich sagt, zu sich spricht. Lass uns, also Gott, das ist ein ganz bedeutungsvoller Entschluss. Gott wusste, was ihn das kosten würde. Und dennoch entschied er sich zu dieser Tat. Es gibt ein herrliches Lied, das ich seit Jahren wieder suche, von Stewart and Kyle. Das waren so zwei so West Coast Amerikaner, Musiker, christliche Musiker. Und da heißt eins, zumindest heißt es so, Jesus, will you go? I want you to go to earth. Ich will, dass du zur Erde gehst, dein Leben für die Sünder gibst. Jesus, will you go? Und dann kommt der Refrain, yes, Father, I will go. Da wird quasi dieser Moment, wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Lass uns, wir entschließen uns, wir aus Liebe, wir wollen, obwohl Jesus weiß, Gott, als er den Menschen schuf, wusste er, was passieren würde. Und er macht es trotzdem. Wie viel größer ist hier seine Liebe? Es heißt 10-mal immer, alles wimmelt nach ihrer Art, nach ihrer Art, nach ihrer Art. Alles, was geschaffen ist, ist nach seiner Art. Bei Menschen heißt es nach meinem Bild, nach unserem Bild. Und das heißt in der Vorstellung damals, der Mensch ist quasi, eben ist repräsentiert Gott hier auf Erden. Gott stellt den Menschen wie sein Bild in diese Welt. Und der Mensch regiert. Das nächste, was Gott sagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, zweimal. Der nächste Satz ist, und sie sollen herrschen über alles, was ich hier gemacht habe. Da ist es doch schon drin. Und das war im alten Orient ganz normal. Denk an Nebukadnezar, also Daniel 3, die Statue, das ist wie der König selbst. Und du hast den gleichen Respekt zu zollen, wie wenn er hier wäre. Und so stellt Gott dich als sein Herrschaftszeichen in diese Welt, dass du quasi das für Gottes, das, was Gott tun möchte, das sollst du machen. Das verstehe ich auch unter Bild. Also nicht irgendwie eine Leistung, die in mir ist, dass ich denken oder sprechen kann, sondern es geht vor allem um Beziehung. Es geht um viel mehr. Das ist jetzt nicht das Thema, aber das ist ein Thema. Jesus sagt es einmal, wie der Vater, die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, die tue ich hier, Johannes 5. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist das vollkommene Bild Gottes. Und Jesus sagt von sich, ich tue die Werke meines Vaters. Und das ist eigentlich das Gemeinde, wir sollen die Werke tun, dessen, der uns gesandt hat. Und nicht unser Reich aufbauen, nicht unsere Werke tun. Oder vielleicht wieder jetzt nochmal nach irgendeiner Form nach Perfektion streben, wenn Gott sie gar nicht will, sondern nach dem streben, was Gottes Herz ist, was Gottes Wille ist. Und so vertreten wir Gott hier auf Erden. Und diese besondere Stellung, da staunt der Beter auch im Psalm 8, David staunt drüber und sagt, was ist denn dieses Menschlein, wenn ich die Himmel sehe, die Herrlichkeit, ja, wie herrlich ist dein Name über der ganzen Welt, du bist so herrlich, warum kümmerst du dich um den Menschen? Das ist eigentlich unfassbar, das ist aber genau das Gleiche, das ist die Liebe Gottes. Und der David staunt darüber, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn als Herrscher wieder eingesetzt, wieder das gleiche Wort wie in der Schöpfungsgeschichte, als Herrscher eingesetzt, über das Werk deiner Hände. Also wir sind hier in Gottes Auftrag. Und wenn ich weiterlese, jetzt komme ich zum Schluss, das stimmt aber nicht ganz, aber zum halben Schluss bin ich schon fast. Gott pflanzt dann einen Garten, ihr kennt ja die Geschichte, in Genesis 2 wird es auf einer anderen Ebene berichtet. Er macht einen Garten, das Paradies auf Erden. Und er macht diesen Garten und setzt den Menschen hinein und er ließ aufwachsen Bäume, ihr wisst, viele Bäume, herrliche Bäume zum Essen, also Fruchtbäume mit Früchten zum Essen, dann der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Den anderen Baum lasse ich jetzt mal. Ein Baum des Lebens. Das Leben war immer ein Mittelpunkt des Menschen. Gott setzt ihn, wir können den Garten nicht lokalisieren. Ich kann euch nicht sagen, wo der war. Aber ich kann euch sagen, Gott hat etwas geplant mit dem Menschen, in diese Schöpfung. Er hat das Herrlichste, was er bauen konnte, schaffen konnte. Da hat er den Menschen hinein und in dem Zentrum dieses herrlichen Gartens, da war das Leben, da war der Baum des Lebens. Da war im Grunde Gott selbst, der Mittelpunkt unseres Lebens. Und an Adam und Eva, die dort in diesem Garten waren, die lebten quasi um dieses Zentrum herum, um dieses Leben, das sie hatten, in Fülle hatten, die satt waren davon. Wir lesen auch weiter, dass da ein Strom ausging von Eden, der sich teilte und die ganze Welt bewässerte, ein Urstrom quasi, der im Garten war, im Zentrum, der vom Garten ausging. Und dann heißt es, und Gott nahm den Menschen und brachte ihn, da, also es wird zweimal berichtet, er setzte ihn hinein und beim zweiten Mal in Vers 15, 2, 15 heißt es, und er brachte ihn in diesem Garten zur Ruhe. Das finde ich auch schön, jetzt haben wir auch das Wort Ruhe. Gott hat nicht gesagt, es gibt so viel Arbeit, ich habe einen riesen Garten und jetzt bin ich froh, dass du da bist, weil jetzt gibt's Garten. Das ist eigentlich die Idee in der Umwelt, da war das wirklich so. Gott macht etwas und er... Das ist kein Widerspruch bei Gott. Da dachte ich auch, wie geht das? Also einerseits sagt er, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Also um zu arbeiten in diesem Garten, setzt er ihn hinein. Und dann heißt es, und er brachte ihn in den Garten zur Ruhe. Aber wenn du in Gott arbeiten kannst oder in Gott ruhst, und dann zeigt er dir Arbeit. Und das ist kein Widerspruch bei Gott. Paradies war eben nie gedacht als einfach nur rumliegen und faul sein, sondern das gibt's bei Gott nicht. Das ist Paradies, du brauchst Arbeit, du brauchst aber auch die Ruhe. Deswegen ist das so wichtig, das Schabbat oder das Ruhegebot, genauso wie das David heute gesagt hat. Du brauchst die Anspannung, aber du brauchst auch, und das muss nicht der Kalendertag sein, X vielleicht, aber du brauchst einen Tag, du brauchst Zeit mit Gott. Und Gott hat sich diesen Zeitpunkt genommen, nach der Schöpfung als Bild für uns, als Vorbild für uns. Es ist Gottes Bestimmung. Ich habe mir immer gedacht, das ist ja so komisch, also Genesis, Paradies, vergiss es mal, das versteht keiner. Das ist ja, kann man das heute noch glauben? Und dann ist mir aufgefallen, alles, was hier erzählt wird, erscheint in der ganzen Bibel wieder. Das heißt, ich habe für mich entschieden, jedes Wort wahrzunehmen, zu glauben, weil wenn ich hier wegstreiche und sage, das ist sehr mythisch, das ist ja märchenhaft, das sind nur Bilder, dann muss ich Hesekiel wegstreichen, dann muss ich Offenbarung wegstreichen, dann muss ich einige Worte Jesu wegstreichen, weil es immer wieder zitiert wird. Also dieses Wasser des damals, des Dattes, das ist immer ein Element, wenn Gott uns Einblick gibt in die Herrlichkeit, in die Wiederherstellung, in sein Reich, wenn er es wiederherstellt, dann kommt dieses Wasser vom Thron Gottes, das durch die Welt fließt. In Hesekiel 47 heißt es, das Wasser floss unter der Schwelle des Hauses, es fließt hinaus, links und rechts standen viele Bäume und alles, wo es hinfließt, dort wird Leben sein. Das macht Dinge lebendig, Wasser, das lebendig macht, lebendes Wasser. Und dann im Fluss werden Bäume sein und deren Früchte werden nicht welken und so weiter. Sie werden als Speise dienen, als Heilung für die Nationen. Das ist immer schon Gottes, das war Gottes Absicht damals, ein Ort, Himmel auf Erden. Das war eigentlich der erste Himmel auf Erden. der Garten, und da hat Gott mit den Menschen Gemeinschaft gehabt. Das wäre eigentlich die Grundidee für mich von Gott, dass wir mit ihm leben und in Herrlichkeit und in Ewigkeit. Und das hat er hier gepflanzt. Und als es verloren ging, merken wir in der Bibel, dass Gott diesen Plan nie aufgibt. Er hängt immer noch fest und er wird ihn erreichen. Und das ist ein Wort in Hesekiel, das sagt, es wird wieder meine Zeit geben, wo es wieder so einen Garten gibt, wo es Früchte gibt, die Heilung sind, die Leben schaffen, wo Wasser fließt. Und in Offenbarung 22 ebenso. Also wenn ich Genesis 2 streiche, weil ich sage, das ist mir zu märchenhaft, dann muss ich das auch streichen. Er zeigte in Offenbarung 22, das letzte Buch, letzte Kapitel der Bibel, zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging. Und in der Mitte ihrer Straße ist der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte bringt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das steht im Neuen Testament. Das heißt, Gott, so wie er begonnen hat, das ist der Urstrom im Paradies gewesen, der verloren ist. Aber Gott gibt nichts verloren, was er liebt. Es hat ihn alles gekostet, das zu erreichen. Und die Bibel endet, das will ich eigentlich sagen, fast mit den gleichen Worten und Bildern, mit denen sie beginnt. Damals, als Gottes Plan, ein Himmel auf Erden, wo der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben konnte. Gott spricht mit Adam Angesicht zu Angesicht. Das ist eigentlich Himmel auf Erden. Das ist die Herrlichkeit, dass du mit Gott reden kannst, wie mit einem Freund. Und das war Gottes Sehnsucht. Und der Mensch hat es halt verdorben, hat es halt verbockt, verpatzt. Aber Gott hat es nicht aufgegeben. Gott sucht immer noch Orte. Er baut in dieser Welt solche Paradies, solche Orte, wo er mit Menschen so Gemeinschaft haben kann. Und das, ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen, aber das ist, glaube ich, das Große, die Linie Gottes. Er zeigte mir einen Strom, das war so geplant. Und dann muss der Mensch raus, Sündenfall. Und dieser Lebensbaum, das Leben, das die Mitte des Lebens bildete, war plötzlich nicht mehr Lebensmittelpunkt von Adam. Der Baum war dort, wo er immer war, aber Adam war nicht mehr dort. Adam war raus, er konnte nicht mehr zurück zu diesem Leben. Er war weg, abgeschnitten von diesem Leben. Gott im Zentrum. Adam und wir stehen nun an einem anderen Ort in dieser Welt. Und ich glaube, die ganze Geschichte ist so ein Ansturm, so ein Verzweifelter durch die Religion und durch alles, was der Mensch erfindet oder auch durch Reichtum, durch Streben nach Reichtum, nach Anerkennung. Irgendwie so ein Ersatz, wieder zu diesem Zentrum deines Lebens zurückzukommen, zu diesem Lebensmittelpunkt, Baum des Lebens, wieder Leben in Fülle zu haben, in Gemeinschaft mit Gott. Und es geht halt nicht, weil der Weg versperrt ist. So heißt es Cherubim in Genesis 3, auch sehr märchenhaft klingt es, aber die Wahrheit ist, der Weg ist versperrt und es ist dem Menschen nicht möglich, da hineinzugehen. Also das erste Heiligtum, in dem Gott und Mensch zusammentrafen, war verloren, aber es zeigt uns, wenn ihr Genesis 2 liest, merkt ihr, das war eigentlich Gottes Plan. Das ist nicht eine komische alte Geschichte, sondern Gott wollte eigentlich so mit den Menschen die Ewigkeit verbringen oder den Menschen, das war um des Menschen willen. Und jetzt gibt's neue Wege zu Gott, die Gott schafft. Nämlich der erste neue Weg war, dieses Paradies, das weg ist, hat Gott neu geschaffen in der Stiftshütte. Das sagen übrigens nicht nur ich, das ist tatsächlich auch in vielen Kommentaren, dann wird es so gesagt, dass man auffallend viele Ähnlichkeiten sieht, wie Mose die Stiftshütte baut und wie Gott die Welt schuf. Also, und es, wie heißt die Stiftshütte? Im Zelt der Begegnung. Das ist ein toller Name. Das war der Ort in der Welt, da war wieder ein Stück Himmel auf Erden. Wenn Gott mit Mose sprach, dann hat Mose so geleuchtet, dass die Menschen das gemerkt haben. Das war das Zelt der Begegnung. Dann wird das Zelt verwandelt oder umgewandelt, dann sagt Gott, bau mir einen Tempel. Dann wird ein Tempel gebaut. Dann werdet ihr im Alten Testament das sehen, dass da wieder ein Ort war, wo Gott und Mensch zusammenkamen, wo ich meinen Namen wohnen lasse. Das ist Paradies von Garten Eden ist ja weg, aber Gott baut neu, er schafft immer Wege, wo Menschen Gott begegnen können. Im Alten Testament war das dieses Zelt der Begegnung und da gibt es natürlich auch Richtlinien, Gebote. Also es gibt auch Dinge, die wir Gottes Wort, das wir einhalten müssen. Der Tempel, und als der Tempel verloren geht, und Jesus deutet es ja schon an, ihr betet dort an und ihr betet dort an, aber es kommt die Stunde, wo der Vater Anbeter sucht, die ihn im Geist anbeten. Dann geht's nicht mehr um einen Ort, sondern ist die Anbetung aus dem Herzen, aus dem Geist, aus Wahrheit. Das sind immer alte, seltsame Bilder. Paradies, Garten Eden, Wasserstrom, Bäume des Lebens, Früchte, Erkenntnis. Aber sie werden ständig wiederholt. Das ist mir noch nie so bewusst gewesen. was in den ersten Kapiteln der Bibel, dass sich die durch die Bibel durchziehen, dass Gott nicht aufgegeben hat, dass er immer wieder Orte schafft, wo es Johannes 7, 37 und dann dieses Laubhüttenfest. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und dieser Durst nach dem Wasser des Lebens, das ist ja auch im Paradies verloren gegangen. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben vorhin gesehen, aus dem Tempel Gottes kommt dieser Lebensstrom, lebendiges Wasser, das alles lebendig macht, was es berührt. Und jetzt sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus deinem Herzen, aus deinem Inneren kommt dieser Strom des Lebens. Und er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den empfangen sollten, die an Jesus glauben. In Offenbarung 2,7, wer den Sieg erringt, spricht Jesus selbst. Also für Jesus sind diese Bilder wahr, dann sind sie für mich auch wahr. Wer den Sieg erringt, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Was ist das für eine Aussage Jesu? Er nimmt es eins zu eins, was wir in Genesis 2 lesen. Der Baum, der verloren ist, der Weg, der versperrt ist. Und er sagt, wer überwindet, wer an mich glaubt, wenn du festhältst, wenn du treu bist, kriegst du zu essen von diesem Baum. Nämlich, ich meine genau den Baum. Ja, in Genesis 2. Der im Paradies, im Garten Eden, im Paradies Gottes steht. Und wenn jemand noch nicht weiß, wie dieser Weg zu diesem Paradies jetzt ausschaut, ich glaube, dass das auch eine Anspielung Jesu daraufhin ist. Wie sollen wir den Weg kennen? Johannes 14. Jesus sagt zu Thomas, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Hier haben wir wieder Leben und Weg. Der Weg war versperrt. Aber Gott hat und das glaube ich, der erste Gedanke, bevor die Welt da war, hat Gott das schon gewusst, dass er seinen Sohn senden wird. Glaube ich nicht, sondern das ist so. Und das zeigt die Liebe Gottes, dass er sagt, ich will trotzdem. Deswegen diese, jetzt lass uns den Menschen machen, für den wir alles vorbereitet haben. Wir wollen dich, wir wollen ihn. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg wieder zum dem Baum des Lebens, ins Paradies zurück. Das übrigens sagt Jesus am Kreuz auch. Das hat mich auch immer gewundert. Heute wirst du mit mir. Ich habe oft überlegt, warum sagt er das so komisch und nicht einfach, heute bist du errettet. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus bezieht sich quasi auf diesen Ort und sagt, durch mich, der ist zwar verborgen und verwehrt, aber ich bin der Weg dort wieder hin. Du kommst da wieder hinein. Das ist eigentlich eine geniale Hoffnung, die wir Menschen geben können. Das besser ist, als wenn links und rechts Palmen sind und ein Fluss durch unsere Gemeinde fließt und alles aus Kristall und so. Also es gibt noch Besseres, nämlich den echten Paradiesgarten in Jesus zu haben. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, wird Gott verderben. Gottes Tempel ist heilig, der seid ihr. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ein Stück Himmel auf Erden, das verloren ging, das war das geplant im Garten. Dann war es der Kult, also mit Gott, mit der Bundesschluss, Tempel, Stiftshütte und dann die Gemeinde Jesu. Das ist jetzt wieder, quasi, wir sind die Erben, der Nachfolger davon, wo Gott Paradiese wieder aufbaut, so kleine Gärten. Aber es ist nicht mehr das Gebäude. Du bist es, ein Stück Himmel auf Erden, das bist du. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wen sehen die Menschen in mir? Der Mensch kennt jetzt beide Seiten. Wir kennen eigentlich alle beide Seiten. Wenn du Christ bist, kennst du beide Seiten vor und nach der Bekehrung. Aber als Menschheit kennen wir die Seite im Paradies, irgendwie eine Resterinnerung. Irgendwas war mal gut. Wir haben so Traditionen in vielen Kulturen. Aber wir kennen auch die Seite, wie es ist, draußen zu sein. Aber Gott, preis dem Herrn, hat einen Weg eröffnet, wieder hinein in die Mitte des Lebens. Dieser Baum, der soll wieder Lebensmittelpunkt werden in unseren Städten. Aber es gibt halt nur einen Weg dorthin. Ich glaube, der steht da. Der ist hier. Nur er ist halt nicht so hier, dass ich sagen kann auf der Landkarte. Er ist hier, aber in Jesus Christus. Er ist der Lebensmittelpunkt. Er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden diese Ströme wieder fließen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wollte versuchen. Ich bin nicht perfekt. Das heißt, ich verspiele mich dann öfters, aber macht ja nichts. Ich wollte versuchen, so ein Lied zu spielen, zum Nachdenken, ein bisschen nochmal über die Worte und dass ihr betet, dass ihr einfach Gott dankt. Und das ist von Joni Mitchell, Both Sides Now. Also wenn ich kenne jetzt beide Seiten, ja. Ich kannte das nicht, aber jetzt, und ich wusste davon nichts, jetzt, ich hab's mal umgedeutet, das Lied, Both Sides Now, beide Seiten, jetzt. Und es ist klar, wir wollen in die eine Seite, wir wollen wieder dorthin, wo Gott ist. Dann versuche ich das mal und lass uns einfach so beten und dann möchte ich an den David übergeben.